Die heutige Ausgabe von Bussi Fussi wird Ihnen präsentiert von Kappa.net. Rudi Fussi sagt, es gibt keine bessere Firma in ganz Österreich, wenn es um schnelles Internet, perfekte Server- und Cloud-Lösungen, Telefonie- und Kommunikationsdienstleistungen und sowieso überhaupt alles geht. Egal, was andere Werbespots im Fernsehen oder sonst wo behaupten. Alle Infos finden Sie auf Kappa.net. Rudi Fussi sagt, danke, Kappa.net.
So, willkommen bei der Messias-Pressekonferenz. Es wird immer gesagt, ich mag keine Fragen beantworten, das ist immer lästig, ich habe keinen Respekt vor Medien. Das stimmt nicht, Sie können mich jede gescheite Frage stellen, die Sie wollen. Bitte, bitte.
Ah, Herr Bundeskanzler, ich habe noch immer keinen Impftermin und Sie haben für alle einen Impftermin bis Ende Juni versprochen.
Ja, Juni, Juli, August sind alles schöne Monate, ja, seien Sie nicht so ungeduldig. Ja?
Was ist jetzt mit dem Sputnik-Impfstoff mit der 1 Million Dosen?
Sputnik? Wir müssen sie nun vertan haben.
Herr Bundeskanzler, was sagen Sie zur Hausdurchsuchung von Gernot Blümel?
Gernot Blümel?
Na, und was sagen Sie zum Rücktritt von Thomas Schmidt?
Schmidt? Wenn Sie nur immer blöde Fragen stellen, dann gehe ich wieder.
Bussi.
Guten Abend, meine Damen und Herren, guten Morgen, gute was auch immer, Mahlzeit. Herzlich willkommen bei Bussi Fussi, Folge 21 mittlerweile, hier aus dem nördlichsten Teil des Waldviertels und bei Ihnen zu Hause am sympathischen Nischensender Okto. Oder auf YouTube. Wobei Bussi Fussi ist ja nicht nur in YouTube oder auf Okto zu sehen, neuerdings auch im ORF. Also zu sehen ist übertrieben, aber geredet worden ist über uns beim Zentrum, was uns sehr gefreut hat.
Und ich habe es zwar auch schon diese Woche zweimal bei Diskussionen gesagt, einmal beim Gerhard Koller und einmal bei Bussi Fussi.
Danke, lieber Christoph Haselmeier, ganz lieb von dir. Ganz ehrlich, diese WhatsApp-Chats sind eher ein bisschen wie OktoTV. Man rechnet ja nicht damit, dass das wer liest, aber Gott sei Dank tun es dann doch einige. Im Vergleich zum Ibiza-Video muss man sagen, ist das Buch, wenn man so will, ja noch viel besser als der Film. Also wenn man sich diese Chatnachrichten durchliest und ich weiß aber aus eigener Erfahrung, es ist nicht so angenehm, wenn eigene WhatsApp-Nachrichten in der Öffentlichkeit auftauchen. Aber ich bitte Sie, im Vergleich, ich habe ein bisschen herumgeschimpft, ja, die Türkisen teilen sich die halbe die Republik auf und das ist schon ein bisschen ein Vergleich. In diesem Fall von Herrn Schmidt müssen wir ja den bestehenden WhatsApps noch eine hinzufügen, nämlich genau die da. Ja, und jetzt ist er weg. Zurücktreten, einfach so. Da kommt ein bisschen eine Bewegung rein, zuerst hätte man geglaubt, es passiert nichts. Aber jetzt Schmidt weg, Brandstätter weg, wenn man so will, wie beim Domino, von klein nach groß.
Ready?
Boom. Die Frage ist ja, worüber ist Thomas Schmidt gestolpert? Waren es die sexistischen Äußerungen? Waren es die rassistischen Äußerungen? War es die Tatsache, dass er sich seine Ausschreibung selber bastelt hat? Oder war es das sehr spezielle Panini-Album auf sein Handy? Man weiß nicht genau. Wahrscheinlich war es eine Melange aus allem. Nein, war davon nicht wirklich was jetzt. Das heißt, der Rücktritt hätte eigentlich schon vor ein paar Monaten erfolgen können, aber Sie wissen nicht, wie wir das in Österreich nennen. Das ist die österreichische Schrecksekunde. Kennen wir ja auch vom Tiroler Landesrat Tilg. Pöbel, Tiere, wie man auf solche Sorge überhaupt kommen kann, da muss man schon einen ordentlichen Verreiber in der Festplatte haben. Aber wenigstens ist er jetzt zurückgetreten und sogar einvernehmlich. Einvernehmlich heißt, er hat sich mit dem Aufsichtsrat der ÖBAG auf die Auflösung seines Vertrages geeinigt. Und das Schöne ist, kolportiert hat er dafür sogar nur 200.000 aufs Handel. Zusätzlich kriegt mehr, als sich der normale Pöbelarbeiter im ganzen Arbeitsleben auf die Seiten legen kann. Aber eins ist mit dem Schmidt-Rücktritt wenigstens klar geworden, dass einer, der geschissen über Flüchtlinge redet, über Frauen, über das normale Volk, diese Ausschreibung selber bastelt und das sonst ziemlich einen merkwürdigen Charakter hat, noch immer anständiger ist als Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der ist nämlich noch immer nicht zurückgetreten. Eine der schönsten Aussagen, wie ich finde, vom Thomas Schmidt war ja, ich hasse euch, dass ich daherkommen muss zu diesen Tieren. Das hat der Herr Schmidt über Polizisten gesagt. Wir von Bussifussi wünschen ihm nach dem Rücktritt jetzt schon die ein oder andere Verkehrskontrolle. Bemerkenswert im Übrigen auch, was Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon zum Schmidt-Rücktritt geschrieben hat.
Übrigens wird dieser Tage auch von der Justizministerin darauf hingewiesen, dass niemand aufgrund seiner sexuellen Orientierung verfolgt werden darf.
Die Frau Salomon sagt, man habe die sexuelle Ausrichtung kritisiert, also ich habe dazu gar nichts gefunden. Es ist doch scheißegal, was heute jemand ist, ob heterosexuell, bisexuell, asexuell, prosexuell oder was auch immer. Ich meine, heute ist sogar dem Kavalier wurscht.
Ob Frau und Mann oder Mann und Mann oder zwei Mädchen dann.
Boah, schön. Ja. Immerhin, wir Österreicherinnen und Österreicher haben dank der Jets ja auch was davon. Muss man ehrlich sagen, wir sind ja ein titelverliebtes Land und jetzt gibt es neue Titel, zum Beispiel zurückgetretener Verfassungsrichter oder suspendierter Suktionschef. Wobei, man muss fair bleiben. Man sagt immer heute, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Türkis und Blau. Das stimmt nicht, weil der Pilnercheck hat geschrieben, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sei missraten. Ein Blauer hätte geschrieben, sie sei entartet und hätte dann noch ein Problem gekriegt, weil er natürlich nicht gewusst hat, dass der Begriff entartet irgendeinen historischen Bezug hat, der sich halt nicht so gehört. Aber der Herr Pilnercheck, der hat sich wenigstens entschuldigt.
Ich hab verloren, wie nur einer verlieren kann. Der Herz hat da hin und da, aber ich verliere mich nicht.
Na, sorry, falsch. Das hier war die Entschuldigung. Als ich das im Kurier gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, ich meine, der Pilnercheck sagt, er ist selbst am meisten entsetzt gewesen von diesen Nachrichten, als er sie gelesen hat. Alles, was ich dazu sagen kann, wäre tatsächlich an der Grenze zum Strafrecht und zweitens wäre es wahrscheinlich eine Gemeinheit gegenüber jenen Menschen, die tatsächlich an der Diagnose Borderline laborieren. Es muss für den Pilnercheck alles insgesamt eine arge Situation gewesen sein, vergleichbar mit der da. Echte Gurkentruppen halt, ne? Na gut, danke jedenfalls, dass Sie so fleißig Bussi-Fussi schauen. Danke für die vielen E-Mails, danke auch für die Spenden. Damit wir nämlich diese Sendung machen können, brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Wir kriegen zwar ein bisschen Medienförderung von der RTR, aber das geht sich nicht ganz aus mit den Produktionskosten. Es helfen viele mit, egal ob mit der Sendungspatronanz, also der Werbung, die Sie am Anfang sehen, oder mit kleinen Spenden. Der Link ist einblendet. Vergelt's Gott, wie man heute sagen würde, als Vertreter der österreichischen Volks- und Blut- und Bodenpartei. Danke, hauen Sie ein bisschen was rein. Jeder das, was er kann, wenn er noch nichts kann, braucht er kein schlechtes Gewissen und darf es trotzdem schauen, weil das ist der Sinn von Solidarität, dass Größere die Kleinen mitnehmen. Wie können Sie uns noch helfen? Sie können die Sendung auf allen möglichen Social-Media-Kanälen teilen. Sie können den YouTube-Kanal abonnieren. Da muss man auf einen Button drücken. Da steht Abonnieren oben. Ist jetzt nicht so schwer. Und auf bussifussi.at können Sie ihn für unseren Newsletter registrieren. Im Gegenzug liefern wir jede Woche eine feine Sendung, wie ich meine. Und heute auch wieder. Wir haben die NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Bonnyhof Holzmühle zu Gast. Die beiteln ja die Türkisen ziemlich her, die NEOS, muss man sagen. Gott sei Dank. Dann haben wir wie immer das Tier der Woche. Aber bevor wir zu Birgit Dagsbück ausschauen, schalten wir wieder mal zum Florian Klenk, der uns erklären wird, ob es diese Woche im Falter einen Hero oder einen Dolm der Woche zu lesen geben wird. Dann fragen wir den Meister Klenk. Servus Florian, du bester Falter-Chefredakteur von allen Falter-Chefredakteuren. Wer ist ein Hero der Woche? Ja?
Der Hero der Woche ist Helge Farnberger von der Medieninitiative Kobuk, weil er nämlich sehr viel Geld gespendet hat an Reporter ohne Grenzen. Und warum hat er das Geld gespendet? Weil ihm Geld gespendet wurde, und zwar für einen Prozess gegen Richard Schmidt. Wir kennen ja alle den von Florian Schäuber geprägten Ausdruck Don't flood the zone with Schmidt. Schmidt ist der Chefredakteur eines von der ÖVP von einem ÖVP-Spender finanzierten Mediums. Und Farnberger hat behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn Schmidt etwas schreibt, dass es falsch ist, sehr, sehr hoch ist oder fast 100%. Schmidt hat Farnberger verklagt. Er wollte, dass Farnberger das nicht sagen darf. Farnberger hat aber den Prozess gewonnen, weil er nämlich den Wahrheitsbeweis geführt hat. Und daher ist das Geld, das man ihm gespendet hat, übergeblieben und das kriegen jetzt Reporter ohne Grenzen.
Was gibt es sonst im Falter diese Woche Lesenswertes?
Jetzt gerade haben wir wieder neue Chats veröffentlicht. Also eigentlich hat die Chats die ÖVP veröffentlicht. Und zwar geht es darum, dass im Jahr 2016 der damalige Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmidt, ich glaube, den kennen wir mittlerweile, dem Sebastian Kurz eine Budgeterhöhung um 140 Millionen, ungefähr 160 Millionen ermöglicht hat und dann gesagt hat, der Kurz kann jetzt Geld scheißen. Und dass Mitterlehner sozusagen eigentlich ein Dead Man Walking ist und keine Rolle mehr spielt. Das hat Schmidt dann an den Blümel geschrieben, oder der Blümel zurück an den Schmidt. Und wir stellen die Frage, was das zu bedeuten hat, dass Kurz jetzt Geld scheißen kann und ob das vielleicht auch bedeutet, dass Teile dieses Geldes als Inserate an die Boulevardmedien gegangen sind, weil nämlich die Nachfolgerin von Sebastian Kurz, die Karin Kneißl, gesagt hat, dass sie einen unglaublich hohen Werbeetat vorgefunden hat im Außenministerium, 1,8 Millionen, den sie gleich einmal um 80% gekürzt hat. Und dann sei der Heinz-Christian Strache zu ihr gekommen und hat gesagt, wenn du diesen Etat kürzt, dann kriegen wir nicht mehr positive Berichterstattung. Das finde ich ziemlich interessant und das sollte eigentlich auch die Staatsanwaltschaft interessieren.
Was macht der Florian Schäuber da neben dir eigentlich?
Wir sind jetzt gerade in Linz und wir machen etwas Ungewöhnliches. Wir sprechen über Korruption. Wir haben seit 2 Jahren eine Show, in der wir eigentlich nichts anderes tun, als den Leuten zu erzählen, was im Land los ist. Und lustigerweise lachen die Leute dabei, obwohl wir ihnen eigentlich nur erzählen, was seit Karl-Heinz Gasser, Novomatic, die Casino-Affäre, die Eurofighter-Affäre, wie das alles zusammenhängt. Und mit ein bisschen Schmäh und Witz versuchen wir das den Leuten näher zu bringen. Und wir sind eigentlich dauernd ausverkauft. Wir spielen das nächste große Event am 24. Juli, Samstag, 24. Juli um 11 Uhr im Theater im Park, im wunderschönen Schwarzenbergpark. Ich hoffe, du kommst.
Danke. Bis nächste Woche, Flo. Ein echtes Herzerl, der Richard Schmidt. So macht man sich beliebt, ne? Apropos beliebt oder eher nicht mehr so beliebt. Der Bundeskanzler rutscht im Beliebtheitsranking ziemlich ab. Schauen Sie mal. Minus 55% im Vertrauen eingebüßt. Wenn der weiter so durchschießt, lässt er bald in Australien wieder außer. Aber es ist ja alles immer nur eine Frage der Perspektive, je nachdem, wer darüber berichtet. Aus Sicht der Türkisen ist so, dass der Kanzler jetzt den Gernot Blümel halt überholt hat oder umgekehrt. Es ist ja wurscht, gemeinsam liegt man zumindest bei den Negativen an der Spitze. Man könnte sagen, Riesenerfolg für Sebastian Kurz. Er hält sich jetzt schon seit Beginn seiner Politikkarriere stabil unter den Top 40, liegt aber nur mehr knapp vor Josef Fritzl und Janine Schiller. Aber jetzt ernsthaft, die Beliebtheit von Kurz ist ungefähr im Moment so in der Kategorie Laubbläser, Parksheriff, Hodenkrebs. Dabei ist er jetzt endlich geimpft, der Bub. Und der Bundeskanzler hat sich natürlich für Astra entschieden. Halleluja, das ist wirklich interessant, weil wir, der normale Pöbel, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich als Vorsitzender der Pöbelpartei, habe mich nicht entscheiden können für einen Impfstoff, sondern habe das reingejagt gekriegt, was gerade da war. Aber jetzt kurz was Ernstes. Bei der Impfung, das ist ein Wunder geschehen.
Höre die Botschaft des Herrn im Jahre 2021, wahrlich. Brüder und Schwestern, ich sage euch, als die Göttin in Weiß mit hellem Habern sich anschickte, Hand an ihn zu legen und mit sanftem Druck seine ebenholzähnliche Haut zu durchdringen, wandelte sich die Farbe ihres Bandes zu Türkis. Gleichfalls taten es ihre Brille und ihre Handschuhe, als ihr Werk vollbracht war. Sah sie, dass es gut war.
Und allein dafür sollte man jetzt den Kurz selig sprechen, oder? Der Kaiser Karl ist für das Heilen von Krampfadern selig und heilig gesprochen worden. Beim Kurz kennt man das für das türkise Einfärben von einem Haarbandel einfach so auch hinkern. Und ich kann endlich einmal was Positives über den Bundeskanzler sagen. Im Vergleich zum ehemaligen FPÖ-Chef Strache passt ihm so ein anliegendes, enges T-Shirt nicht einmal schlecht. Wobei er jetzt mit dem neigen FPÖ-Chef wirklich harte Konkurrenz kriegt. Das war also der Moment, wo sich der Herbert Kickl gedacht hat, wart nur, Hofer-Burli, die schieße ich aus. Jetzt ist der Herbert Kickl also neuer Chef der Blauen Rechten. Klar, ist auch nicht extrem überraschend, der kennt das Spiel seit dem Heider. Mein rechter Platz ist leer, da wünsche ich mir einen Maturanten her. Wobei es bringt nichts, sich über den Kickl lustig zu machen, weil der Kickl ist ein intelligenter Mensch, der sich in der Politik auskennt, was man von den meisten in der Politik ja leider nicht behaupten kann. Der ist ein Stratege, ist ein echter Demagoge, der hat Sachen gemacht, wo man sich nur ansprechen möchte. Erinnern Sie ihn an das Ausreisezentrum, nicht nur an die lustigen Sachen denken, wie das Pony kaufen, sondern auch die grauslichen. Man möchte sich eigentlich den ganzen Tag nur desinfizieren und die Hände waschen, wenn man an Herbert Kickl denkt. Aber mit dem werden wir uns auseinandersetzen müssen. Der Sebastian Kurz ist nur deshalb gefährlicher als der Herbert Kickl, weil der Sebastian Kurz in der Regierung sitzt und der Herbert Kickl nicht. Ich meine, man könnte jetzt Scherze machen, das ist klar. Man könnte sagen, eine große Aufgabe für so einen kleinen Mann. Man kann ihm nicht klar reden, für sein Klientel wird schon passen. Aber ganz ehrlich, auf den werden wir aufpassen müssen. So, hätten wir das auch besprochen, Kickl, neuer FPÖ-Chef. Wer war das noch einmal vor ihm schnell?
Der Hofer war es vor 20 Jahren.
Ah, Jesus, der schöne, liebe Norbert. Ja, jetzt ist vorbei mit ihm, jetzt kann er gebrauchte Rosenmäher-Traktoren verkaufen. Aber ist schon traurig, ja, und jetzt können sie wahnsinnig viel Merchandising-Artikel weghauen, ja, den Norbeeren zum Beispiel. Der landet jetzt nämlich am Friedhof der Kuscheltiere. Für viele war Norbert Hofer ja sowas wie die zarteste Versuchung, seit es Rechtsextreme gibt, nur halt ohne Schmäh, wie die meisten Rechten. Ich finde, wenn der Hofer einen Schmäh hätte, dann täte er dem Kickl zum Einstand des Parteivorsitzenden einen Paragleiter schenken. Aber merkt sich meine Worte, Kickl ist gefährlich. Weil der kommt gut an, nicht nur bei den Alten, auch bei den Jungen. Ja, ich meine jetzt nicht bei denen, die am Karlsplatz feiern. Haben Sie gesehen, was dort los war? Bist du deppert? Schlägereien, Eskalation, fliegende Flaschen. Aber einer hat es schon immer gewusst.
Morgen in Wien, es ist der 27 und ich habe mir gedacht, ich schaue mal mit dem Team Türkis einmal an, was nach einer Partynacht am Karlsplatz so übrig bleibt. Schaut euch das einmal an.
Na klar war da viel los am Karlsplatz. Ja, klar hat es da Wickel gegeben, klar war da viel los, aber muss die Polizei wirklich zum allerletzten Mittel greifen und den Eppinger dort reinschicken? Ich meine, das ist ja unwürdig. Ja. Der Polizeipräsident hat schon angekündigt, dass er auch in Zukunft nicht zögern wird, Platzsperren zu verhängen, wenn es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt. Man darf sehr gespannt sein, wie die Fans im Rapid und im Austria-Stadion bei einer Platzsperre reagieren werden. Aber hey, ich meine, jetzt an die Jugendlichen, ja? Ich war auch mal jung, ich kann mich fast noch daran erinnern. Ich meine, schaut sie euch gar nicht. Ich meine, jetzt hat sie eineinhalb Jahre daheim gesessen. Könnt ihr nicht nach ein paar Monaten noch Ruhe geben, ein bisschen Abstand etc. Reißt euch zusammen. Haltet euch an das, was euch die junge Volkspartei sagt, wenigstens.
Es braucht drei Dinge, dass man wirklich erwachsen wird. Eigentlich sagt man, dass man das bis zum 30er erledigt haben muss. Drei Dinge. Man muss ein Kind zeugen, man muss ein Haus bauen und das dritte ist einen Baum setzen.
Ja, es gibt wirklich nichts Älteres als die junge ÖVP. Na doch, den Van der Bellen. Der war jetzt nämlich beim Papst mit einer Ziegenherde im Gepäck. Das ist das falsche Bild, Burschen. Eine Ziegenherde der Caritas hat er mitgehabt. Weil man kann bei der Caritas, wenn man ein bisschen Geld spendet, kann man sich eine Ziegenherde kaufen quasi und die wird dann einer Bauersfamilie in Afrika zur Verfügung gestellt, damit die eine Lebensgrundlage haben. Und ich finde, das macht ja einen Sinn. Die Edstadler war also auch dabei. Warum, weiß keiner. Aber wenn man sich das anschaut, muss man mal sagen, was hatten die da eigentlich an? Ich finde ja, dass das Kopftuch bei jungen Frauen nichts verloren hat, aber bitte, ich bin da extrem tolerant. Der Van der Bellen hat sich im Übrigen, sagen uns die Berichterstatter aus dem Vatikan, total beeilt, dass er vor der Edstadler beim Papst dran war, weil er sich gedacht hat, wenn die alle Sünden aus der Flüchtlingspolitik der türkisen ÖVP beichten muss, ist Weihnachten auch schon wieder. Wenn Sie übrigens ein Weihnachtsgeschenk brauchen, können Sie ihn aussuchen, Ziegenherde für Burundi oder die Gabalier-CD für daheim. Weil es so schön ist in Wahrheit. Ich meine, wir leben in verrückten Zeiten. Der Kardinal Schönborn kritisiert die Islamkarten, der Hofer tritt zurück, der Kavalier wechselt mit fliegenden Fahnen ins Homologer. Langsam müssen sich der Gustl Wöginger und der Andreas Hang was einfallen lassen, um weiter zu eskalieren. Aber ganz ehrlich, haben Sie geglaubt, dass wir das noch erleben? So viel Weltoffenheit, so viel Liebe für alle. Ja? Das ist die neue Message von Andreas Kavalier, wird eine Hymne der Weltoffenheit. Wissen Sie, wie man das nennt? Das nennt man Zielgruppenerweiterung. Wobei für mich ist das keine Überraschung. Schauen Sie sich den Kavalier mal an. Knackig enge Shirts, knackig, enge Lederhosen, sodass man alles sieht, auftrainiert. Ich meine, ja, der hätte super zu den Village People passt. Ich bin nur überrascht, dass er erst jetzt damit rauskommt, gerade jetzt, wo es den Liveball nicht mehr gibt. Wahrscheinlich wird als nächstes die Bundeshymne umschreiben. Nicht? Bis jetzt hat er sich ja geweigert, die Töchter in Spielberg am Einsring zu singen. Vielleicht wird er jetzt eine neue Hymne schreiben, die du hast. Heimat bist du großer Töchter, Söhne, kleinerer, mittlerer, LGBT plus trans Personen humanoiden Hintergrunds. Aber ganz ehrlich, mir ist eh wurscht, weil bis jetzt hast du den Cavaliese Musik eh nur brauchen können, wenn du den Guantanamo Bay im Lager dort irgendwen so lange foltern hast müssen, damit er endlich die Wahrheit gesteht und die ganzen Eierzwickereien nichts mehr gebracht haben, hast du ihm zweimal Hulampalo oder einmal sehen wir uns wieder vorgestellt und der Hund hat da alles erzählt. Aber egal, wir sind tolerant, wir verzeihen alles, die Message ist ja richtig. Egal, wer wen liebt, ist doch wurscht. Wir lieben unsere Viecher im Rahmen des Strafgesetzbuches. Jetzt schauen wir aus zu Birgit Dagsböck und schauen wir uns an, wer das Tier der Woche ist. Kommen Sie mit. Birgit, jetzt sei mal ein bisschen leiser. Wir haben heute ein spezielles Tier.
Hallo.
Die Bella Mozzarella.
Ja.
Einen Wasserbüffel.
Genau. Die Bella ist ein waschechter Wasserbüffel. Ist jetzt relativ neu bei uns. Wir haben ja die Jagd schon vorgestellt und das ist ein weiterer Schritt, dass wir unseren Gästen so die breite Vielfalt Nutztierarten vorstellen können. Das ist ja unser Motto. Ich möchte den Besuchern bei uns die Vielfalt nahebringen. Es ist nicht jedes Rind Fleckvieh und der Wasserbüffel ist genauso ein Hausrind wie unsere Rassen. Das stammt aus Asien. Und ja, wird dort auch zur Arbeit verwendet und das merkt man am Gemüt. Also das sind
so
sehr
ruhige
und menschenbezogene Tiere, ja, genau.
Wasserbüffel ohne Wasser?
Also wir haben einen großen Teich, das
ja.
ist auch das, wo die Wasserbüffelweide ist. An sich ist das auch sehr, sehr wichtig, also Wasserbüffel haben wenig Schweißdrüsen, die können nicht schwitzen, die müssen sich zur Kühlung auch wirklich nass machen und das tun sie gern. Die legen sich ins Wasser, dass nur der Kopf rausschaut. Und
die
sind auch gute Schwimmer.
Extrem gut mit dir. Du kannst dich auf die draufsetzen, die
genau.
tut nichts, die legt
das
sie hin.
Das ist schon außergewöhnlich. Aber das ist eben, wie soll ich sagen, wir haben ja auch noch immer besonders geeignete Individuen auch da. Wir versuchen sozusagen die verschiedenen Tierarten zu zeigen und suchen aber innerhalb der Rasse dann noch einmal Exemplare aus, die sich für unsere Arbeit, für diese tiergestützten Aktivitäten, für die Erlebnispädagogik besonders eignen. Und das sind natürlich die ruhigen und dann stecke ich halt auch noch viel Arbeit rein.
Das Arge ist, ich hätte nie geglaubt, dass man einen Wasserbüffel einfach so streicheln kann und der sich das einfach so gefallen lässt. Da glaubt man immer, das sind so wilde Viecher.
Dabei ja, weil sie schwarz und zottelig sind, aber eigentlich, wenn man sich mit Rindern befasst, weiß man dass sogar, dass die Wasserbüffel ruhig sind. Also so wie sie, wie gesagt, das ist auf jeden Fall die Ausnahme, aber an sich sind die nicht wild. Also das trifft auf die Yaks eher zu, da ist ein sehr, sehr großer Unterschied im Naturell.
Ja, weil die Jagd waren ein bisschen wild, da habe ich mich ein bisschen angeschissen, aber vorher, obwohl die so Händel hat, da keine Angst. Bella Mozzarella heißt sie, weil sie hat diesen
Mozzarella,
Büffel
Mozzarella. Genau, die sind ja, also traditionell wird der Mozzarella aus Wasserbüffelmilch gewonnen, ist jetzt heutzutage auch nicht mehr oder größtenteils nicht der Fall. Obwohl in anderen Ländern, also im asiatischen Raum, Wasserbüffelmilch tatsächlich einen gar nicht so vernachlässigenswerten Prozentsatz, ich glaube 10-15%, der Milch, also der Rindermilch, ist Wasserbüffelmilch.
Während man bei den Ochsen, du mir erklärt hast, man darf die nie von oben angreifen, weil da zucken sie aus. Der ist
nicht. Nein, die zucken nicht aus, die Ochsen. Es ist nur generell so, bei männlichen mehr noch als bei weiblichen, aber es gilt eigentlich bei allen Hornträgern, wenn man da bei dieser extrem starken Stirnplatte, wenn man da ständig dagegen drückt und bohrt, dann löst man das auch aus, dass sie dagegen drücken.
Ja.
Und da ist man dann Verlierer, fix.
Aber das heißt, ein sehr prächtiges, mächtiges, edles Tier
also
mit dem sturen, großen
Schädel.
Sind
relativ große Rinder. Der wilde Wasserbüffel, der sehr, sehr selten nur noch ist, das ist ja die domestizierte Variante. Der wilde Wasserbüffel ist noch wesentlich größer. Das ist das größte lebende Rind überhaupt. Aber die sind vom Gewicht her fast das Doppelte. Und
man könnte sagen, ein liebenswerter Sturschädel, so wie unsere heutige Gästin, die Beate Meinl-Reisinger, zu der wir jetzt reingehen.
Ja, zu ihr würden mir noch mehr Attribute einfallen.
Ja, aber positive.
Zu beiden nur positive.
Nein, jetzt probieren wir das Pussy-Fussy. Bella, komm her.
Das geht mit dir ganz
das
leicht.
Das geht mit dir ganz leicht. Bussi, Fussi.
Schau, wie das geht. Stellt sich schon noch wer an.
Ich bin schon sehr gespannt, da kommt jetzt ein kleiner Gast dazu. Sag nur schnell, was das ist.
Das ist eine Zwergziege, ein kleiner Bock.
Zwergziege gegen Wasserbüffel, klein gegen groß. Das ist so wie Neos gegen die Türkisen quasi. Jetzt gehen wir rein und hören wir zu, was uns die Frau Parteivorsitzende zu erzählen hat. Beate Meinl-Reisinger, servus Beate.
Servus Rudi.
Wir haben jetzt, glaube ich, eine Stunde am Hof verbracht.
Ja. Schade, dass wir eigentlich jetzt reden müssen.
Ja, ey. Na gut, wir haben ja draußen auch geredet. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so einen Bezug zum Landleben hast. Du warst ja quasi wie ein Fisch im Wasser jetzt unter die Viecher. Jedes gestreichelt worden, keines konnte dir entkommen.
Ja, aber Gott, bitte Babyziegen und Babyhunde. Ich meine, Entschuldigung, ein bisschen ein Mutterinstinkt habe ich vielleicht schon. Naja, aber wir haben ja ein Haus in der Steiermark. Und ja. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde man wahrscheinlich auch dort leben. Und dann hätten wir auch Viecher. In ja, der Stadt so eher nicht. In der Stadt haben wir nur einen Zwerghamster.
Wie war die Corona-Zeit für dich? Sitzt du da seit mehr als 20 heroben? Wie war es für euch?
Na, wir sind eben, und ich habe mir immer gedacht, wie privilegiert man ist, wenn man sowas hat, wenn man eine Möglichkeit hat. Weil in Wien hätte man keinen Balkon, keinen Garten, gar nichts. Drei Kinder, ganze Zeit zu Hause. Also da kann man sich noch so gut verstehen. Da gibt es einfach Knatsch. Und da hilft natürlich das Haus mit Garten, beziehungsweise Garten. Ich meine, das ist ein Garten und dahinter sind Wiesen und dann ist gleich der Wald. Das ist einfach mega super für die Kinder.
Und jetzt wieder?
Und wir waren dann einfach die ganze Zeit draußen und teilweise haben wir uns abgewechselt. Wir können beide auch von zu Hause aus arbeiten und haben uns halt irgendwie das so organisiert, dass das eigentlich durchgehend gegangen ist.
Aber jetzt ist wieder quasi Normalbetrieb schon langsam.
Ja, jetzt ist wieder. Also für die Kinder ist ja das Ärgste wieder aufstehen in der Früh.
Das, ist ja, das haben sie nicht müssen.
Naja, nicht so. Ich meine schon, es gab natürlich dann, es ist ja immer besser geworden, das Homeschooling. Und es gab dann schon, die Große ist ja schon im Gymnasium, Tage, wo die wirklich auch um 8 Uhr in der Früh, ich meine, da war es abends, da ist um 8 Uhr in der Früh gestartet und teilweise bis 16 Uhr vom Computer gesessen. Aber so dieses Aufstehen, Anziehen, geschnalzt und gehampelt in die Schule gehen, um 8 Uhr dort sein. Ist wieder etwas neu, hat ein bisschen Diskussionen verursacht zu Hause.
Was auch Diskussionen verursacht, ist lustig. Als ich auf Twitter geschrieben habe, ja, die Meinl-Reisinger kommt, die einzige inhaltliche Debatte, die sofort gestartet ist, du musst dich auf die Kinder anwenden.
Auf meine Kinder?
Nein, nicht auf deine, sondern quasi Kinderschule.
Ach so,
und,
ja, ja.
Und weil da war ja der große Knatsch irgendwie sozusagen, du sagst, ja, kind, ich meine, bist du nicht allein, die Reni Wagner hat das auch die ganze Zeit gesagt, bitte, bitte lass die Schulen offen.
Naja, ich war da schon die Erste, das hat mich schon sehr gewundert. Ich habe auch gefunden, dass, ich habe mich da ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass das die Sozialdemokratie nicht früher angesprochen hat. Das Thema auch mit Müttern, dass man das einfach diskussionslos die Frauen wieder ins Private verschiebt und quasi sagt, die machen das eh. Und damit aber raus aus dem Öffentlichen, nicht nur raus möglicherweise aus dem Job, sondern ich finde ja auch dieses Verschieben von Frauen in den Privatbereich bedeutet ja auch, dass die nicht in der Öffentlichkeit sind und sich um die Res Publica, die öffentliche Sache, quasi kümmern. Und da war ich eine der Ersten. Und ja, das war schwierig. Ich bin noch nie so beschimpft worden, außer vielleicht, wenn es ums Thema Impfen geht, wie beim Thema Schulöffnungen. Aber ich stehe da nach wie vor dazu. Ich glaube, dass man mit guten Konzepten da mehr Schulen hätte offen lassen können, jedenfalls die Volksschulen. Also haben auch ehrlich gesagt immer die Ampelkommission gesagt, dass das Schließen der Volksschulen
das hängt der Polarisierung. Nicht evidenzbasiert war. Die einen sagen sozusagen, ein Wahnsinn, jetzt will man die Kinder durchseuchen, sagt die eine Fraktion.
Ja, aber schau mal, Rudi, das ist ja genau das Thema, was mich so irritiert. Es gibt kaum mehr ein Thema, wo du nicht binnen kürzester Zeit aufgepeitscht durch Twitter oder die anderen sozialen Medien so eine Polarisierung hast. Es gibt ja dann offensichtlich nur noch schwarz oder weiß, 0 oder 1. Und ich finde, so können wir in der Politik nicht weiter tun. Wenn ich sage, ich habe ein Ziel, nämlich dass Kinder gut durch die Krise kommen und die brauchen einfach soziale Kontakte, die haben auch ein Recht auf Bildung. Das ist mehr, als wenn du sagst, na, soll halt jemand im Homeoffice zu Hause bleiben. Du kannst als Erwachsener sehr wohl, du hast eine Wahl. Du kannst Freund mit denen telefonieren. Du hast ja als Kind keine Wahlmöglichkeiten, dein Leben anders zu leben. Das ist dein Leben. Und die brauchen das soziale Kontakte, Gleichaltrige und natürlich auch einen physischen Unterricht. Und wenn man das sagt, dass man dann sofort eben gesagt hat,
Rabenmutter denkt nicht an die Gesundheit ihrer Kinder.
Ja, das sowieso. Ich will ja nur meine Kinder in die Schule abschieben, weil ich überfordert bin mit ihnen. was auch stimmt, zeitweise.
Wie jede Mutter wahrscheinlich.
Das ist nur ehrlich, das zu sagen. Nein, aber der Punkt ist ja, keiner hat gesagt davon, dass wir völlige Durchseuchung wollen. Wir haben ja in dem Moment, wo die Antigen-Tests da waren, gesagt, bitte statt einmaligen Massentests regelmäßige Testungen dort machen.
Ich glaube, da klopft der Specht
draußen
wahrscheinlich.
Da wird halt gewerkt. Ja. Nein, ich glaube, es ist ein kleiner Bub.
Das ist der Sam. Das ist, wer am Bauernhof da eine syrische Flüchtlingsfamilie untergebracht ist, die da hergeflohen sind. Und eine total spannende Geschichte. Benni, schau mal aus sie vielleicht und sagt dem Sam, er soll da nicht herumhauen. Jetzt schicken wir einen unserer Vasallen hinaus. Nein, nicht. Also nicht auf ÖVP, wie man in der Familie umgeht, sondern ganz normal.
Zur Familie sind sie eh nicht.
Naja, außer jetzt sozusagen.
Ne? Fallen lassen.
Lass ihn nicht fallen, er hat das nicht verdient. Der hat auch nicht in die Schule kennen, glaube ich, wobei herum ist ja noch einfacher,
ja, genau, am Land,
weil die kennen aussehen. Ne?
Und das ist ja der Punkt. Ich meine, jetzt muss ich sagen, mit Haus in der Steiermark und zwei Akademikern als Eltern und den finanziellen Mitteln, dass wir genügend Geräte zu Hause haben und auch noch ein besseres Internet angeschafft haben und einen Drucker und was weiß ich, das war ja Wahnsinn, was du da auf einmal kaufen musstest. Das geht, wir sind total privilegiert. Was machen denn die Familien oder was haben die gemacht, die zu fünft auf 30... 40 Quadratmeter leben. Was machen die, die kein Internet zu Hause haben? Was machen die, die die Arbeitsaufträge auch nicht übersetzen können? Also das geht nicht. Und noch eins, dann sage ich manchmal, das kann man aufholen. Das kannst du nicht so einfach aufholen bei Kindern und Jugendlichen. Du kannst auch den Sport nicht aufholen.
Wenn man sich anschaut, du kommst ja eigentlich sozusagen, weiß man ja aus der ÖVP.
Nein, dann ich muss das immer sagen, das stimmt ja so nicht.
Aber bitte. Ein bisschen, sozusagen.
Nee, ich habe für ÖVP-Politiker gearbeitet.
Das macht man als überzeugte Linkssozialistin wahrscheinlich nicht.
Das stimmt. Ja. Aber zum Beispiel, also meine erste war beim Karas. Genau. Ja, und ich meine, für den würde ich nach wie vor arbeiten, das ist jetzt vielleicht ein bisschen
übertrieben. Für den wird sogar ich arbeiten. Ja. Ja, also das ist ein anständiger Bürgerlicher.
Ein super Typ, pro-europäisch, packt dort seit Jahren an. Ist unermüdlich auf Tour, Europa den Leuten näher zu bringen, verzweifelt natürlich in der eigenen Partie auch mit seinem Zugang zur Politik. Nämlich, was ist der Zugang? Ein sehr konservativer eigentlich, den ich auch habe, dass man zusammenarbeiten muss, dass man gemeinsam zu Lösungen kommen muss, dass man um Dinge ringen muss und nicht immer drauf schauen kann, was jetzt, wie man Schlagzeilen produziert oder wer jetzt den Punkt macht. Also Politik ist ja weitaus oder sollte ja weitaus fader sein, als sie im Moment ist. Dinge lösen einfach.
Aber welche
zusammen.
Zukunftsthemen wurden seit Pandemiebeginn oder überhaupt, seit es diese Regierung gibt, überhaupt diskutiert?
Na, keine. Das ist ja das, was ich sage, der Kurz oder die Türkisen sind angetreten als große Reformer. Und das finde ich ja gut, das fände ich ja gut, weil eben im Bildungsbereich, bei der Frage Föderalismus, wie wollen wir das eigentlich tun? Ja, bin ja durchaus ein Fan der Länder geworden jetzt in der Pandemie, weil die sind ja recht allein gelassen worden. Klimaschutz, Riesenthema. Steuergerechtigkeit, Riesenthema. Digitalisierung, Riesenthema. Standort, wo ist eigentlich unser USB in der Zukunft? Also von was leben wir eigentlich? Oder wo soll der Wohlstand herkommen? Das wird nicht debattiert. Familienpolitik.
Wenn ihr das debattieren wollt, kommt es ja damit ja auch nicht durch, nein, was an einer gewissen Ausgestaltung der Medienlandschaft wahrscheinlich liegt.
Jetzt käme dann der Part, wo ich die Medienkritik anbringe, aber du hast völlig recht. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich finde, die Medien tragen derzeit einen sehr erklärlichen Teil dazu bei, dass es immer polarisierter wird und immer verkürzter wird auf eine Schlagzeile. Und dann bin ich besonders, ich sage es ganz offen, genervt, wenn ich dann Kommentare lese, dass es doch endlich wieder mehr Sachpolitik geben soll. Und dann halte ich, was weiß ich, wie letztlich eine einstündige Grundsatzrede. Und es geht jetzt nicht um mich, nehmen wir mich weg. Dann macht eine Partei eine sachpolitische Pressekonferenz.
10%-Partei.
Also ja, kannst du aber auch andere nehmen und davon bleibt halt überhaupt nichts über. Und dann sagst du, nein, es ist nur noch Hickhack. Nein, keine Rede davon.
Kann man sagen, dass die ÖVP nur mehr unter Wirtschaftspolitik, Industriepolitik versteht und an KMUs eigentlich derzeit, gar nicht denkt? Oder?
Also ich finde derzeit und versteht die ÖVP pikanterweise unter Wirtschaftspolitik nur noch Förderungen. Und das ist schon bemerkenswert für eine angebliche Wirtschaftspartei.
Ich habe das oft kritisiert in der Sendung und gesagt, hat eigentlich nicht einmal mehr was mit Sozialismus zu tun, das ist ja Etatismus. Man schmeißt das
totaler
Geld ohne Plan mit beide Händen aus.
Und sagt nicht,
ohne, dass
und diskutiert auch jetzt nicht einmal die Frage, wer das eigentlich alles zahlen soll. Aber gut, da ist ja die Sozialdemokratie auch nicht ganz gefeit davon. Ich meine, klingt natürlich super, 1.000 Euro pro Haushalt. Die Pamela Rende-Wagner hat jetzt vorgeschlagen, 1.000 Euro jeden
Helicopter
Haushalt.
Helikopter-Money.
Also 4 Millionen Haushalte, das sind 4 Milliarden. Also das ist,
du kannst wenigstens rechnen im Unterschied zum Blümel. Ne? Der hat jetzt für 1.000 mal 4 Millionen.
Ich rechne das bitte schnell nach.
Ja, schnell nachrechnen, Faktencheck, ob es ja, 4 Milliarden stimmt. Ja. Stimmt, du brauchst dir keine Sorgen machen.
Alles aber ich meine, es ist, ich weiß, dann kommt immer die bösen Neoliberalen, aber wenn man irgendeiner muss langsam drauf schauen.
Aber wären nicht sogar diese 1.000 Euro für den Haushalt, wäre das nicht sogar treffsicherer als das meiste, was die Regierung gemacht hat? Muss man das nicht fairerweise konstatieren?
Nein, weil die 1.000 Euro eben für jeden Haushalt auch nicht treffsicher sind.
Na, aber treffsicherer als das, was die Regierung gemacht hat, weil Arbeitslosen nichts zu geben zum Beispiel.
Naja, nichts, sie kriegen Arbeitslose, aber es ist nur wenig erhöht worden, das stimmt schon. Und deshalb war ja auch Kurzarbeit so attraktiv, weil sonst hätte es natürlich auch sagen können, okay, wir machen wieder Einstellungszusagen. Hättest aber unter Umständen mehr Mobilität am Arbeitsmarkt, weil, also das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber du hast ja jetzt die sehr groteske Situation, dass du viele Arbeitslose hast. Leider massiv gestiegene Zeit an Langzeitarbeitslosen und das sind jetzt diversere Gruppen, das sind auch Jüngere dabei, mehr Frauen dabei, durchaus Qualifizierte auch dabei. Riesenthema, wird uns, muss uns beschäftigen. Gerade der Einstieg für die Jungen auch. Wir haben viele noch in Kurzarbeit und haben aber gleichzeitig 100.000 offene Stellen.
Ja, aber, da kommt jetzt die Wirtschaftskammer zum Beispiel, der Bulka von der Gastronomie daher und sagt, der Wahnsinn, da muss man die Zumutbarkeitsbestimmungen ändern. Und wenn man aber mit Leuten spricht, die vor der Pandemie in der Gastronomie gearbeitet haben, die sagen, ich bin jetzt draufgekommen in der Pandemiezeit, dass ich den Job nicht mehr machen will, es ist mit der Familie schwer zu vereinbaren und der ist geschissen zahlt.
Kann also man nicht, ich glaube, dass die Löhne steigen auch, werden.
Ja, das muss man, das die Unternehmen ja in die Pflicht nehmen, weil ja, für sicher. So ein Bettel geht ja keiner arbeiten.
Nein, aber das passiert ja auch. Also wir haben mich da erkundigt im Bereich Gastronomie, ich habe da mit Sepp Scheller geredet, der hat mir zum Beispiel das Beispiel Sommelier genannt. Jetzt ist das gehobener, aber brauchst in einem Restaurant. Also da gibt es ein echtes Gris um Sommeliers. Also,
ja, aber das sind wir im qualifizierten Bereich.
Nein, und da zahlen die natürlich auch mehr. Aber der Staat kann natürlich auch was machen, indem die Lohnnebenkosten gesenkt werden, damit nämlich auch mehr Netto vom Brutto bleibt.
Etwas, was man seit 50 Jahren hört.
Schon, aber angehen muss das. Oder zumindest einmal eine Vision zeichnen, wohin du willst. Was mich ja so stört, auch an dieser Marketing-Truppe der Türkisen, ist, dass die ja eigentlich nichts inhaltlich nichts zusammenbringen, sondern auch zeichnen, was sie eigentlich für ein Bild haben von der Zukunft in unserem Land. Und ich finde, da kann man dann streiten. Jetzt wird es dir nicht überraschen, dass wir sagen, okay, unsere Vision ist, eine starke Wirtschaft, hochinnovativ, die Arbeitsplätze schafft und möglichst niedrige Löhne und dann halt schauen, dass man halt das nicht den überbordenden
möglichst
Staat
möglichst niedrige
hat.
Löhne?
Ja, möglichst niedrige Steuern.
Gott sei Dank.
Entschuldige. Cut!
Nein, das kann ich mir für den nächsten Wahlkampf. Das finde ich immer am lustigsten, dass man ja eigentlich in vielen Punkten und vor allem was das Menschenbild betrifft etc. Oft einig wird, aber dann, wenn es um die Rolle des Staates geht, der Staat soll dann da sein, wenn man braucht sozusagen.
Ja, das finden wir aber auch.
Und dann, ja, aber dann soll er sich wieder schleichen quasi. Ja. Also wenn wir die brauchen, zahle ich ein bei mir, aber wenn wir die nicht mehr brauchen, halte ich zurück. Das ist ja auch nicht wirklich ein solidarischer Gedanke grundsätzlich.
Wieso? Ich finde, das ist der solidarischste Gedanke, weil es geht ja um Selbstermächtigung, oder? Es geht ja also uns darum, dass wir die Möglichkeit schaffen, eine Gesellschaft, wo Leute selbstermächtigt ihr Leben leben können. Dazu braucht man die beste Bildung. Deshalb kämpfen wir so für Bildung, weil du kannst nicht selbstermächtigt leben, wenn du einfach keinen Zugang zu guter Bildung gehabt hast. Und du brauchst in einem Solidarwesen eine Art Sicherheitsnetz für die, die es wirklich brauchen. Aber in dem Moment, wo du es nicht brauchst, ja, wird es nicht gehen, anders meines Erachtens ist zu sagen, dann bist du aber auch schon wieder selbstverantwortlich.
Na schon, aber ich rede eher von den Unternehmen, wenn ich mich erinnere an die Bankenhilfen, wenn der Staat sich beteiligt hätte, an der Erste Bank zum Beispiel, dann hätte man das Geld zurückgekriegt. Ne?
Ja, aber das ist ja etwas, was Liberale durch die Bank kritisiert haben. Also genau das ist ja zutiefst nicht liberal, sondern man muss eben dann auch Unternehmen krachen gehen lassen. Ich weiß schon, too big to fail, aber das war ein Killer-Argument. Also das würden Liberale nie unterstreichen, zu sagen, naja, die Gewinne werden privat eingestreift, aber die Verluste werden dann solidarisiert. Das ist kein liberales Konzept. Das ist meiner Meinung nach ein
etatistisches Konzept. Ist es ein liberales Konzept zu sagen, dass man Kapitaleinkommen gegenüber Arbeitseinkommen privilegiert? Also dass Kapitaleinkommen niedriger besteuert werden müssen als Arbeitseinkommen, weil eigentlich, wenn ich den Liberalismus richtig verstanden habe, diese Selbstermächtigung, dann ist ja sozusagen das Wichtigste, dass man selbst sozusagen mit seiner eigenen Leistung im Leben was aufbauen kann.
Ja, nein, die Arbeitseinkommen sind sicher zu hoch besteuert, das finde ich auch.
Aber nachdem es kommunizierende Gefäße sind, weil der Staat halt gewisse Ausgaben hat, ja, dann wird man irgendwann drüber reden müssen. Jetzt, ich weiß nicht, wie oft ich mit dem Matthias Strolz drüber in Interviews und so weiter und da privat gestritten habe. Und der hat mir immer gesagt, weißt eigentlich, also Matthias, wenn ich das falsch zitiere, bitte melde. Die Geschichte ist die, dass der Liberale dem Sozialdemokraten nicht glaubt, dass man da sozusagen sagt, pass auf, machen wir Erbschafts- und Vermögensteuern und senken wir im Gegenzug die Einkommensteuern, dass er dann was senkt.
Richtig. Weil das ist sonst, aber der Punkt.
Wenn es aufkommensneutral wäre, hätte auch der Liberale kein Problem.
Also muss ich es unterscheiden. Also Vermögenszuwachssteuer durchaus kein Problem, wenn es wirklich wäre, dass es dann die Arbeitseinkommen entlastet. Klar. Weil, worum geht es? Und ich finde, das wird ein Thema, das ist sehr, sehr ernst und das wird uns stärker beschäftigen. Warum gehen die Vermögen auseinander? Einer der Hauptgründe sind die niedrigen Zinsen. Weil du dir überhaupt nichts mit deinem Arbeitseinkommen aufbauen kannst. Du glaubst, dass das am Sparbuch liegen und hast in Wirklichkeit ja, real...
Selbst wenn die Sparquote ist so niedrig...
Nein, es ist aber wurscht, weil du hast reale Verluste, weil ja durch die Inflation höher ist als der Zinssatz, den du kriegst, wenn du überhaupt einen Zinssatz kriegst. Das heißt, die es sich leisten können, weil sie höhere Einkommen haben, die können am Kapitalmarkt teilnehmen und die gehen natürlich in Immobilien, was natürlich dazu führt, dass da diese Preise so enorm steigen. Das heißt, es ist primär einmal der Staat, sprich in dem Fall die Zentralbank, durch die niedrigen Zinsen meiner Meinung nach schuld, dass das so auseinandergeht. Und jetzt gibt es verschiedene Denkansätze. Zunächst zu sagen, die erste Reaktion ist, dann bestrafe ich die Vermögen haben. Oder ich sage, ich muss alles daran setzen, dass ich eigentlich Vermögensaufbau bei möglichst vielen ermögliche.
Was ist realistischer? Weil
naja,
alle reich und wohlhabend zu machen wird nicht funktionieren. Und wenn man sagt Bestrafung, man sagt ja auch nicht, dass 50% Einkommensteuer eine Bestrafung sind.
Nein, da wollte ich gerade sagen, wir haben ja deswegen einen progressiven Steuersatz und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber warum ist das Thema sehr wohl so wichtig? Weil bei uns ist der Kapitalmarkt Pfuhl. Und da kommen dann die Linken und sagen, nein, also wirklich, und Kapitalmarkt, das sind die bösen Neoliberalen, die Spekulanten. Ich verstehe nicht, warum gerade eine Linke, die sagt, wir kümmern uns um die kleinen Leute, die fernhält vom Kapitalmarkt und ihnen nicht einmal das Rüstzeug in Form von Wirtschafts- und Finanzbildung in die Hand gibt, zu sagen, schau dir das an, weil ohne wird es nicht gehen.
Aber da muss ich lachen, nicht schmunzeln.
Okay,
weil wenn ich kein Geld zum Sparen habe.
Ja, aber Pensionen ist das beste Beispiel.
Bei den Pensionen bin ich ja deiner Meinung.
Du gehst in
beim Kapitalmarkt, den kann ich ja nur teilnehmen.
Die Linke nimmt deine Altersarmut lieber in Kauf.
Natürlich. Nicht die Linke.
In dem Moment, wo ich sage, ich möchte bitte das auch, im Bereich der Pensionen, weil zum Beispiel stärker den Kapitalmarkt mit einbezieht, zum Beispiel zweite und dritte Säule, bin ich ganz, ganz böse. Weil das muss ganz sicher sein und das muss mündelsicher sein.
Und ja, damit gibt es eigene Staatsanleihen, ja, genau. Sodass das Geld ja, das im Land bleibt. Ja, mit Niedrigzinsen, das ist da nichts.
Der Pensionsfonds ist einer der größten,
weltweit
investierten Fonds.
Aber nein, der Punkt ist doch der, um den Punkt zu machen, erstens, ich kann ja nur dann was sparen und Kapital wo anlegen, wenn ich ein Geld dafür habe.
Genau.
Jetzt haben wir heute
deshalb
das Problem.
Mehr Netto vom Brutto.
Weißt du, wenn du wirklich mehr Netto hättest? Mehr Netto hättest du, wenn nicht 1%, 50% der Immobilien besitzt, du dadurch mit dieser Blasenbildung im Betongold massiv steigende Preise hättest, die dazu führen, dass das verfügbare Monatseinkommen logischerweise bei steigenden Preisen nicht mehr 30% ausmacht oder 25% vom Monatseinkommen, sondern 50-60%.
Okay. So, aber was ist die Lösung? Die einzige Lösung kann sein,
progressive Grundsteuer. Nein, progressive Grundsteuer.
Der Grundsteuer bin ich durchaus
progressive der Meinung, dass man darüber diskutieren kann. Der Gedanke, das habe ich noch nie verstanden, warum man gerade bei der eigenen Leistung. Und das ist ja mein Lebensthema, die eigene Leistung, weil mir da keiner was kein Puderzug in den Arsch blasen kriegt, im Unterschied vom Waldviertler Buren. Ja, aber, da weiß ich nicht, ja, du bist ja auch brav, das habe ich nicht gesagt. Bist fleißig, alles super, alles gut. Aber der Punkt ist der, wenn ich heute hergehe und ich habe in der Einkommensteuer eine Progression, die dem Gedanken folgt, wenn du mehr verdienst, also, sollst du dann,
nein,
aber dann bereite ich auf die Antwort vor, wenn du es nicht verstehst. Sozusagen in der Einkommensteuer die Progression, warum mache ich sowas zum Beispiel nicht in der Körperschafts- oder der Kapitalertragsteuer? Warum soll eine Oma, die 100 Euro Zinsen im Jahr kriegt, den gleichen Steuersatz drauf zahlen wie einer, der, sagen wir, 1 Million Zinsen kassiert? Und umgekehrt, warum soll eine kleine GmbH, die 20.000 Euro Gewinn macht, für das den gleichen Steuersatz zahlen wie einer, der 100 Millionen in einer GmbH oder in einer Aktiengesellschaft macht. Da ist ja die Steuerprogression, wäre hier ja eine Möglichkeit, unten den kleineren und mittleren tatsächlich zu helfen. Das ist ein so intelligenter Gedanke, den du nur brillant finden kannst. Jetzt antworten.
Also ich möchte das jetzt anteasern, wir arbeiten gerade ja, weil wir haben ja als Einzige nach wie vor ein Konzept ausgearbeitet für eine ökosoziale Steuerreform. Und das liegt ja nach wie vor am Tisch als einzige Partei. Und ich finde aber auch, dass man das breiter denken muss, weil zum Beispiel Sozialversicherungen ja...
Jetzt mache ich den Hans Bürger. Was ist jetzt mit der Steuerprogression? Ist das ein intelligenter Gedanke oder nicht?
Warte auf das Papier, wir arbeiten da gerade dran.
Das ist ja gescheit oder nicht, wurscht, ob es wohl gleich in einem Papier
steht. Lass mich das jetzt kurz ausführen, was da... Aber ich gebe dir recht, dass natürlich eine Frage dabei ist, die Grundsteuer ist eine ganz wesentliche Frage. Aber auch die Sozialversicherung, weil... die ja gedeckelt ist. Und ich finde, wir lügen uns ja da ein bisschen in den Sack. Wir haben die Pensionsversicherung, schießen aber mittlerweile weit über 20 Milliarden, was eine genaue Zahl jetzt, in das Pensionssystem aus dem Budget zu. Detto beim Gesundheitsversicherung. Ich meine, in Wien ist der Anteil, glaube ich, aus dem Budget finanzierte Anteil in den Ambulanzen 80%. Also das heißt, rein mit der Unfallversicherung, glaube ich, ist ein bisschen eine Überdeckung bei der
Unfallversicherung hat die Regierung jetzt 500 Millionen weggenommen. Ne?
Also aus der AV, das heißt, da geht's. Aber der Punkt ist, es wird ganz viel aus dem Budget finanziert.
Ja.
Und die Frage ist, ob man nicht, wenn man sagt, Lohnnebenkosten müssen gesenkt werden, eben damit mehr Netto vom Brutto auch bleibt und auch Jobs gefördert werden. Weil ich meine, das ist ja einer der Gründe, die genannt werden, warum man da nicht einstellt. Dass man sagt, na gut, dann finanzieren wir einen größeren Teil aus dem Budget, hätte auch den Vorteil, dass du dann natürlich in die Progressionsstufen bist, bei der Sozialversicherung nicht.
Ich kann ganz kurz dazwischen fragen, macht es Sinn, dass Amazon Backelfahrer, UPS Backelfahrer, diese ganzen Uberfahrer und so weiter, bis hin zu Regalschlichtern beim Bilder, das sind formell am Papier Selbstständige. Ich meine,
nein,
die haben doch mit Unternehmen um nichts zu tun, oder?
Sinn. Nein, das macht natürlich keinen
Sinn. Sollten wir abschaffen.
Abschaffen, die Frage ist, wie geht man damit um?
Ja, das
warum, anzustellen. Warum machen Sie? Ja, das ist eine Möglichkeit, aber die Frage ist, ob man es nicht auch anders lösen
kann. Was wäre die andere Möglichkeit?
Ja, das entsprechend ausgestaltet, auch arbeitsrechtlich, diese Situation.
Kann gut, ja auch sein, dass man eine eigene Arbeit... Das ist ein Eingriff in die Erwerbsfreiheit, wahrscheinlich.
Ja, das ist ja sowieso ein Eingriff, wenn du es zwangsanstellst, ist ja auch ein Eingriff in die Erwerbsfreiheit. Ja,
weil die keine Unternehmer sind, weil wenn ich heute mit einem fremden Auto fahre und im Auftrag von einem anderen Park laufe, selbst wenn das Auto mir gehört, da gibt man die Route vor und da hast du Leute, die ja nichts anderes tun, als in der Selbstausbeutung zu arbeiten letztlich. Und das werden immer mehr. Ja, und die über diese Plattformökonomie, die Wertschöpfung fließt ins Ausland dort letztlich. Ne?
Das wobei das jetzt historisch ist. Also diese Einigung der G7 auf
die 15%,
auf die 15%, ja. Immerhin besser als nichts, Mindeststeuersatz, das halte ich wirklich jetzt für einen Schritt vorwärts.
Apropos vorwärts, jetzt haben wir gesagt, die Krise wird ja oft diese
verschiedenen. Vielleicht, dass ja auch noch Liberale sagen, die sollen ruhig gescheit obszön verdienen können.
Es gibt ja Liberale, die sagen, Steuern sind generell Diebstahl.
Nein, das
gibt es. Ja. Aber es sind Trotteln, kann man sagen. Oder?
Ich weiß nicht, ich würde selten Leute als Trotteln bezeichnen, jedenfalls nicht vor Kameras.
Okay, gut. Ich werde es dann fragen und wenn es der Meinung ist, sind keine Trotteln, schneiden wir es raus. Bleibt sicher drin. So, apropos vorwärts schauen. Jetzt gibt es ja so geile Angebote, du wirst nicht nur ins Waldviertel einkommen, sondern Herbert Kickl lädt dich gemeinsam mit Pamela Rendi Wagner zum Koalitionstanz. Jetzt hätte ich als einer, der, glaube ich, 28 Mal in seinem Leben von der FPÖ verklagt worden ist, früher gesagt,
die ein oder andere Frage.
Bist du deppert? Nein, gar nicht mehr, weil mir sind mittlerweile die Blauen im Vergleich zu den Türkisen sympathisch und das ist bedenklich, ja? Finde ich. Geht dir das manchmal auch so?
Ich sage mal so, beim Kickl weißt du, was kriegst. Ich meine, der ist jetzt nicht... Nein, es ist doch so, oder? Der liegt da wie ein offenes Buch. Er liegt nicht, er steht.
Selbst wenn er steht, ist er nicht so hoch wie manche, die liegen. Ja, wäre das ist nicht sonderlich. Aber, nicht aber das wäre Thema. Nicht unser Niveau.
Nein, jetzt das ist ja. Genau. Du weißt, woran du bist. Während eben bei den Türkisen teilweise denkst du, naja, so schlimm können sie jetzt gar nicht sein. Und dann machen sie einfach eine Politik, die teilweise knallhart ist. Ja?
Also, wäre es denkbar, tatsächlich jetzt nur theoretisch?
Naja, schau, ich sag dir was, es ist ja kein Angebot vom Kickl. Ich meine, es gibt ja kein einziges inhaltliches Angebot da drinnen, dass das sozusagen machttheoretisch ein lustiges Spielchen ist, das verstehe ich ja schon, aber wo ist jetzt das konkrete inhaltliche Angebot? Und das Zweite ist, und das ist jetzt etwas ganz Wesentliches, ich möchte nicht Politik machen oder auch eine Regierung formen gegen wen. Also ich wollte auch nicht mit den Blauen koalieren, aber das, was die Grünen oft sagen, wir sind in der Regierung, damit nicht die FPÖ in der Regierung ist oder so,
ein
das
wenig, ne?
Habe ich immer gefunden, ist ein bisschen wenig, wenn ich meine eigene Daseinsberechtigung nur schöpfe, aus dass ich gegen jemanden bin. Man muss ja für etwas sein und das wäre jetzt meine Frage an den Kickl zurück, für was wären wir denn? Also was ist das, wäre denn eigentlich dann diese gemeinsame Vision von Österreich? Also das darüber können wir mal diskutieren, was die wesentlichen Zukunftsthemen sind, bevor wir irgendwelche Machtspielchen machen, gegen wen.
Apropos gegen wen, Koalition mit Sebastian Kurz, immer ausgeschlossen, oder? Jetzt geht es ja nicht aus mehr.
Ja, es ist wirklich sehr, 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 sehr schwer. Ich hab kein Problem mit der ÖVP, wir koalieren in Salzburg ja auch mit der ÖVP.
Weil Mel Reisinger in der Schule hätte man gesagt, ja oder nein, ne?
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Das wäre dann eine Koalition mit Sebastian Kurz. Nein.
Naja, was ist...
Du musst nicht sagen, ja, weil es eine Bestätigung des Neins wäre und dann wird in irgendeinem Urschuss wieder diskutiert,
aber vielleicht
was das zweite Nein
bedeutet.
Aber
vielleicht wird er eher unter... Schau, ich meine, es ist eine wirklich depperte Situation fürs Land.
Ja,
weil die ÖVP, die ganze Zeit, alle gegen Kurz. Das Problem ist, dass diese ÖVP gerade drauf und dran ist, unser Land zu ruinieren. Und zwar unter anderem deswegen, weil niemand mehr mit dem Kurz zusammenarbeiten will. Du kannst ja nicht. Aus guten Gründen. Also es muss ja der ÖVP zu denken geben. Also wenn ich jetzt alteingesessener schwarzer Landeshauptmann bin, dann rattert es bei mir im Hirn.
Ich glaube, bei denen rattert es nicht. Ja, das muss man fair zu ihrer Verteidigung
sagen. Oh ja, ich glaube schon. Vieles hat man schon gesehen. Also im Schützenhöfer vielleicht. Hat man schon gesehen in der Pressestunde. Und dass Schmidt jetzt auf einmal dann doch gehen musste, halte ich nicht für einen Zufall, dass das so kurz nach der Pressestunde war.
Wir haben ja heute eh gesagt, vorhin in der Sendung, es wird Dominosteineffekt geben. Da werden noch ein paar andere gehen hoffentlich.
Ich meine, es ist wichtig gewesen, dass einmal aufgezeigt wurde, auch was in der Justiz vor sich geht, dass die nicht ordentlich arbeiten können, dass eben da durchaus man versucht, auf manche Dinge den Deckel draufhalten, das geht halt nicht. Wir brauchen eine ordentliche Justiz, die gut arbeiten kann. Wir brauchen mehr Transparenz in allen Bereichen. Und die Österreicher müssen sich, oder die Menschen in Österreich müssen sich darauf verlassen, dass die Regierung grundsätzlich nur die Interessen der Leute vor Augen hat und nicht ständig irgendwelche andere Interessen. Und das ist auch nicht das Privateigentum der türkisen Familie, unser Volksvermögen.
So möge es unseres werden.
Ja, irgendwann. Das wäre ja irgendwas, ja. Oder? Die
ÖBAG, so gemeint.
Die ÖBAG als Volksaktie, wo jeder einen Anteilschein kriegt und jeder kann dann sagen, was ist das? Was macht
aber das wäre doch ein Koalitionsangebot, dass man sagt, weißt was, du stimmst zu, dass die Roten jedem einen Tausender geben unter der Bedingung, dass sie an deinem geliebten Kapitalmarkt investieren. Dann hätten wir einen Kompromiss zum Schluss irgendwie. Verstehst?
4 Milliarden.
Es ist so wurscht. Apropos 4 Milliarden, wir haben nicht nur beim Budget überzogen. Ja, das ist so gewinnst wollen. Nicht machen, sagen.
Ja, aber da braucht es dann. Ja, aber es braucht ja eine Partei, Rudi, die vielleicht ein bisschen auf Steuergeld schaut, oder?
Ich werde nicht gründen, damit es endlich einmal passiert. Nein, ihr tut es ja eh ein bisschen was. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt heillos überzogen natürlich. Warum? Weil ich nicht der Lustig Hans Bürger ist. Bin, sondern meine Gäste aussprechen lasse. Das muss man fairerweise sagen. Weil du eine gescheite Frau bist, wir könnten jetzt noch wahnsinnig viel reden. Sie finden auf YouTube die Langversion, also die ungeschnittene Version. Mit den ganzen, ich würde mir die unbedingt anschauen, auch mit den ganzen Hopperlers, nämlich von der Frau Mel Reisinger, die wir jetzt so in der Sendung nicht haben.
Was schneidest du jetzt doch alles aus?
Nein, es wird gar nichts geschnitten. Berthe, danke. Alles Gute.
Danke für die Einladung.
Und jetzt gehen wir noch ein bisschen raus zu den Viecherl und schauen mal, was du davon verkochen willst. Ne?
Oh, nein.
Ja, hier nähert aber keinen Satz dazu. So, meine Damen und Herren, Schlussappell. Na, was für eine Sendung wieder, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie dabei waren. Schlussappell, eh klar. Die Europameisterschaft steht vor der Tür und wenn man sich die Leistungen der österreichischen Nationalmannschaft anschaut, Österreich auch bald, vor der Tür nämlich. Wenn man Sebastian Kurz zuhört, dann stehen ja hunderttausende Horden bereits wieder vor unserer Tür und bei jedem Thema wird uns erklärt, dass die Ausländer schuld sind. Und in dieser Woche auch wieder. Ja, die SPÖ hat vorgeschlagen, dass wenn man mehr als 6 Jahre in Österreich lebt und dann ein Kind kriegt, dass dieses Kind dann österreichischer Staatsbürger sein soll. Na, mehr braucht man nicht. Ja, jetzt sind wir die strengsten von allen OECD-Ländern, wenn es um Zuwanderungsgesetze und Staatsbürgerschaftsrecht geht. Jetzt will man das ein bisschen lockern, damit man denen, die zu uns kommen, da leben, ihre Steuern zahlen, in unsere Schulen gehen, das Gefühl gibt, dass sie da dazugehören und dass es ein bisschen leichter ist, Staatsbürger zu werden. Na gut, wollen wir nicht, weil Ausländer sind scheiße. Ausländer sind nicht immer scheiße. Dann, wenn man es ausbeuten kann, sind es nämlich echt super. Uns fehlen 75.000 Pflegekräfte in den nächsten Jahren in Österreich. Und was machen wir? Gehen wir vielleicht her und zahlen wir für 24-Stunden-Betreuung mehr als 1.000 Euro, die jetzt selbstständige Personenbetreuerinnen für 14 Tage, 24 Stunden pro Tag Arbeit bekommen. Gehen wir her, machen wir ein gescheites Ausbildungsprogramm, damit wir auch so viele Leute ausbilden können, damit unsere Eltern und Großeltern gescheit betreut werden. Und haben wir eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir diese Leute gescheit zahlen. Und wenn wir schon darüber diskutieren, dass nicht nur die Pflegerinnen und Pfleger unwürdig gezahlt werden, könnte man darüber reden, dass für 700, 800 Euro im Monat sie irgendwelche Spargelstecher aus Ungarn, Weißrussland oder der Ukraine bei unserem Traktor auflegen, dass das eigentlich auch Arsch ist, weil es erstens so scheiß Hocken ist und zweitens scheiße zahlt. Und warum muss man da jemanden aus dem Ausland eigentlich einholen? Und die Antwort ist, weil sie billig sind. Arbeitsklaven. Die Arbeit, für die wir uns zu gut sein, weil sie erstens geschissen zahlt ist und zweitens extrem anstrengend. Da haben wir dann nichts mehr gegen Ausländer. Wenn es um die Agrarindustrie geht, da fliegen wir ein, während der Corona-Zeit, wo es nur geht, die bösen Ausländer. Wenn es um die Pflegerinnen geht, dann müssen wir schauen, dass es einen Korridor gibt von Bukarest nach Wien, damit die bösen, bösen Ausländerpflegerinnen kommen können, weil wir ja nicht genügend Geld zahlen wollen, damit Österreicherinnen und Österreicher unseren Angehörigen den Arsch auswischen. Komisch, oder? Und sie lassen sich daheim die ganze Zeit aufhusten, weil der Sebastian Kurz, ihr Messias, der, den sie verehren, der sie vor den bösen Ausländern schützt, der ist, der jetzt 100.000 zusätzlich einholen will, weil er es verweigert, dass wir Jobs, die für unser Land extrem wichtig sind, so bezahlen, dass man davon leben kann. Ich weiß nicht, was Geschissen auf Afghanisch, Rumänisch oder sonst irgendwas heißt, aber fühlen Sie sich angesprochen, Herr Bundeskanzler. Bussi. Bussi.
Die heutige Ausgabe von Bussi Fussi wird Ihnen präsentiert von Kappa.net. Rudi Fussi sagt, es gibt keine bessere Firma in ganz Österreich, wenn es um schnelles Internet, perfekte Server- und Cloud-Lösungen, Telefonie- und Kommunikationsdienstleistungen und sowieso überhaupt alles geht. Egal, was andere Werbespots im Fernsehen oder sonst wo behaupten. Alle Infos finden Sie auf kappa.net. Rudi Fussi sagt, danke, kappa.net.